Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem neuen Wolf on Tour Podcast. Und heute habe ich zwei ganz besondere Gäste da. Einmal den, ja, ich würde schon sagen, bekanntesten Sportwissenschaftler Deutschlands. Du warst, glaube ich, schon in jedem Fernsehformat, Radioformat, was man sich irgendwie vorstellen kann. Mhm. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Ingo. Eine große Ehre für mich. Beziehungsweise ich bei dir sein darf. Wir sind nämlich heute wirklich mal auf Tour in Köln. Und wir haben den lieben Mario Görlach mit dabei. Nicht das erste Mal, aber immer wieder schön. Unser ehemaliger Profisportler und vor allem Businessman, seit Jahren die Branche geprägt, die ganze Trainingswelt geprägt. Und ja, ich glaube, wir können uns heute in dieser Runde mal schön unterhalten. Und ich habe als allererstes, Ingo, so ein bisschen die Idee, mit dir mal drüber zu sprechen, über dieses große Thema Unterschied zwischen einfach nur Sport machen und wirklich trainieren. Weil ich glaube, da gibt es einfach die größten Verwechslungsgefahren da draußen. Die Menschen denken, sie spielen ein bisschen Tennis und dann bleiben sie gesund. Wie siehst du das Thema?
In der Tat ist es so, dass es eine große Differenzierung benötigt. Und die meisten Menschen haben wirklich relativ falsche Vorstellungen. Viele treiben Sport, trainieren aber nicht. Weil Training setzt immer Zielgerichtetheit voraus, setzt Dosierung voraus, setzt Personalisierung voraus. Das bedeutet also, dass Training immer Planung braucht, Anleitung vielleicht manchmal sogar oder Moderation oder Coaching. Und Sport ist was völlig anderes. Sporttreiben ist etwas, das ich mache, weil es mir vielleicht Wohlbefinden gibt, weil es mir Spaß macht. Und so sind die meisten sportlichen Aktivitäten ja auch geprägt. Sie sind eher mental, emotional geprägt, sozial geprägt als zielgerichtet.
Jetzt erinnern wir uns ja zurück, es gab eine Zeit, da wurde uns erklärt, Gartenarbeit richtet. Wie siehst du das?
Ja, also wenn das alles so einfach wäre. Ich höre das ja auch immer wieder, dass viele Menschen, auch aus zum Beispiel handwerklichen Berufen, immer wieder sagen, ich mache ja vieles, ja, ich bin körperlich aktiv, ja, aber das ist kein Training. Und das bringt mich auch nicht weiter. Ganz im Gegenteil sogar, ist manchmal sogar, das ist sogar der falsche Weg, es erstens darauf zu beschränken sowieso, weil Gartenarbeit oder ähnliche Dinge ist kein Training, weil auch der Reiz einfach zu gering ist und auch der zielgerichtete Reiz fehlt, sodass Wachstumsprozesse gar nicht stimuliert werden können. Und zum Zweiten ist es auch gefährlich, weil, nehmen wir mal das Thema Handwerk beispielsweise, wenn ich immer einseitige, gleichförmige Alltagsbelastungen habe, heißt das gleichzeitig auch, dass ich dort eben nicht richtig, ganzheitlich, nachhaltig meinen Körper ausbilde. Und auch das ist Nachteil. Das bedeutet also, es auf Alltagsbelastungen zu beschränken, das ist eben kein Training, weil auch der Reiz zu niedrig ist. Denn wir sprechen ja beispielsweise von einem Trainingsreiz erst ab mindestens 30% der maximalen Beanspruchungsgrößen, die ich so von der Intensität her haben sollte. Alte Lehre, Schmidt-Bleicher 1987 geschrieben, dass das so der minimale Reiz ist. Und da müssen alle Menschen drüber. Und da sind die meisten Alltagsaktivitäten deutlich drunter.
Mario, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das ähnlich wie der Ingo, um nicht zu sagen deckungsgleich, weil die erfolgreichsten Sportler sind ja oftmals erfolgreicher als ihr Trainer. Und trotzdem haben sie einen Trainer, der ihnen physiologisch dabei hilft, im Wettkampf das Optimale zu leisten. Und eine Aneinanderreihung von Wettkämpfen ist kein Training. So, und deshalb glaube ich, dass wir wirklich mit diesem Dogma aufräumen müssen. Wir an der Sportschule in der DDR haben eine Periodisierung gehabt, immer auf große Wettkämpfe. Und selbst ein kleiner Wettkampf galt noch als Trainingseinheit. Da hat man auch in Kauf genommen, dass du dort nicht gewinnst. Ja, sondern es war auf diesem Weg eine wichtige Komponente, aber eben keine 100% Komponente. Die 100% waren nur am Wettkampftag und danach war wieder Regeneration angesagt. So, und das Training hast du gemacht, damit du den harten Wettkampf im Ringen besser verkraftest, ohne dabei körperlichen Schaden zu nehmen. Und wenn heute einer ein Tennismatch macht, dann ist das ein Wettkampf, der dazu führt, dass die Leute sich meistens überlasten, völlig am Limit sind, einen falschen Ehrgeiz entwickeln oder im Fußball ein Gerümpelturnier spielen, wo sie kämpfen, als gäbe es keinen Morgen, aber in keiner Form vorbereitet sind, was dann zu schwerwiegenden Verletzungen führt. Und deshalb ist das Training, das Krafttraining ist kein Sport. Und das sportartspezifische Training ist eigentlich auch kein Sport, sondern die Vorbereitung auf dem Wettkampf, und der Wettkampf ist Sport. So definiere ich das mal für mich vielleicht. Einen Ansatz mit dem Ingo darüber mal zu diskutieren.
Also insofern, ich gebe dir recht, im Spitzensport ist das genau so, dass Training letztendlich die Vorbereitung schafft, die Grundlage schafft, überhaupt einen Wettkampf ausführen zu können.
Ja,
genau so ist es. Das heißt, alle Sportler müssen trainieren, damit sie sportlich aktiv sein können. Im Freizeitsport sehe ich das anders, weil Freizeitsportler treiben ja manchmal gar keine Wettkämpfe. Ja. Die treiben nur Sport und trainieren damit gar nicht. Mhm. Ich laufe viel, wirklich. Und ich frage mich immer, warum überholen die mich? Mhm. Weil sie kein Empfinden dafür haben, wie Training richtig stattfinden sollte. Die meisten laufen im Black Hole of Intensity, sind die irgendwie unterwegs.
Ich kenne da einen.
Ja, ja. Ich habe ihn ja auch gerade angesprochen. Also so ein Black Hole of Intensity, das heißt also, ich fühle sich total klasse, man ist stolz, man ist mit breiter Brust unterwegs, aber wie Training hat das nichts zu tun. Es ist keine Zielgerichtetheit, es ist keine Entwicklung von Kompetenzen, von Ressourcen, von Fähigkeiten, von Wachstum. Es dient einfach des Aktivseins. Und das ist immer noch kein Training. Und vor allen Dingen verbessert es auch nicht in der jeweiligen Sportart, in der man dann unterwegs ist. Ich gebe nur ein Beispiel. Ich kenne viele Menschen, die laufen seit 30 Jahren die gleiche Strecke, in der gleichen Geschwindigkeit, am gleichen Tag. Das ist kein Training, sondern das ist wirklich Freizeit. Vergnügen, mehr ist es nicht. Und die werden auch nicht besser, ganz im Gegenteil sogar, die werden immer schlechter, obgleich sie jeden Tag sportlich aktiv sind. Und dann erkennt man schon, Training braucht andere Kompetenzen und andere Ressourcen.
Aber dann würdest du schon auch zustimmen, was der Mario oft sagt, auch in Vorträgen und so, wenn jetzt jemand zum Beispiel, bleiben wir beim Tennis, weil wir es jetzt schon hatten, jemand will Tennis spielen als Hobby, weil es ihm Spaß macht und so weiter, dann braucht so jemand ja als Grundlage Training, dass er das lange und gut machen kann. Ja,
logisch.
Das Tennis alleine reicht nicht. Das würde es schon so bestätigen, oder?
Also ja, logisch ist das so. Jede Sportart braucht körperliche und mentale Grundlagen. Und das bedeutet letztendlich, dass ich diese entwickeln muss. Und ich werde nicht besser im Tennisspiel, indem ich immer nur Tennis spiele. Sondern ich brauche eben Veränderungen meiner körperlichen Ressourcen. Und das bedeutet, dass ich da rangehen muss und auch meiner mentalen Ressourcen. Und das heißt also, nur durch die Ausführung der sportlichen Aktivität verbessert sich nur bedingt technische Komponenten. Natürlich, das kann sein, so ein bisschen koordinativer werde ich besser, ich lerne den Schlag vielleicht besser oder weniger gut. Aber die körperlichen Ressourcen, die gilt es zu erarbeiten.
Ja, ich denke, altersbedingt wirst du ja eher schlechter.
Ja.
Daher, wenn du gerne Tennis spielst, solltest du bedenken, wie lange möchte ich das spielen?
Mhm.
Und wie lange möchte ich noch spielen, damit ich mich in dieser Sportart nicht überlaste, was zum Verschleiß führt. So, und deshalb ist, glaube ich, für jeden Freizeitspieler das klar. Du siehst ja heute, wenn du mal in die Praxis gehst, da sind im Tennisverein ganz viele Leute, die noch Tennis spielen, aber schon völlig fertig sind, die eigentlich nur hingehen, weil ihre sozialen Kontakte dort sind. Dann machen sie ein Spiel und du nimmst 14 Tage die Knochen weh, und immer wenn dir was weh tut nach dem Sport, hast du halt Entzündungen im Körper. Und das ist natürlich nichts Positives auch für alle anderen Krankheiten. Von daher solltest du natürlich schon schauen, dass du ein vernünftiges Training machst, eine vernünftige Beweglichkeit hast, um dein Hobby, so nenne ich es mal, wenn es jetzt kein Wettkampf ist, dann ist es ein Hobby-Wettkampf von mir aus. Weil für die Leute ist eigentlich jedes Tennisspiel ein Wettkampf, weil sie immer gewinnen wollen, ja. Auf welchem Niveau beginnt denn ein Wettkampf? Das ist halt mal die Frage. Aber wenn die dort an 100% gehen, dann haben die natürlich keinen Vorteil durch das Training zu erwarten. Und deshalb glaube ich schon, dass wir sehr viel dafür tun sollten, da Aufklärung zu betreiben. Und auch die technischen Voraussetzungen schaffen, dass diese Leute auch trainieren können. Weil, dass die sich alle einen Trainer leisten können, das ist wahrscheinlich nicht.
Ja, wollen wahrscheinlich eher.
Ja,
oder ist ja eher oft
leisten können und leisten wollen, weil 50, 60 oder auch 100 Euro Beitrag im Monat könnte sicherlich nicht abdecken. Und im Discounter kann ich nicht verlangen, dass mir auf der einen Seite die Trainingsgeräte zur Verfügung gestellt werden und auf der anderen Seite noch jemand da ist, der mir das Training lernt. Ja, wenn ich in einem Golfclub bin, dann kann ich Golf spielen. Wie ich spiele, ist dem, der den Golfclub gebaut hat, egal. Wenn ich es lernen möchte, dann nehme ich mir einen Trainer, dann weiß ich, aha, Ja, die machen es etwas schlauer wie im Fitnessstudio. Mhm. Die, dort musst du eine Platzreife machen, um teilnehmen zu können. Und das wäre vielleicht auch fürs Fitnessstudio ratsam. Und wenn das nicht jemand anordnet, sollte man das vielleicht freiwillig tun und sagen, es geht um meinen Körper. In meinem Körper muss ich wohnen bis zum letzten Tag. Ja, das ist mein Zuhause. Das ist die, das Zuhause meines Geistes. Und wenn ich, wenn der krank ist oder wenn der nicht leistungsfähig ist, dann macht ein langes Leben keinen Sinn. Und unter dem Gesichtspunkt gehe ich davon aus, dass Training viel wichtiger ist als eine Versicherung.
Ich kann das aus therapeutischer Sicht definitiv so bestätigen, dass ich sehr, sehr viele Patienten früher hatte und Patientinnen, die sich bei ihrem Hobbysport, Tennis, was auch immer, dann regelmäßig überlastet haben. Also definitiv nicht so, wie man es im Training machen würde, sondern eben so, wie man es eher im Wettkampf machen würde. Ja. Das ist schon definitiv.
Ja, Mario hat es ja gesagt, die spielen ja immer wettkampforientiert. Mhm. Und das ist ja fast in allen sportlichen Aktivitäten so, weil wir alle meinen immer, dass höher, schneller, weiter notwendig ist. Aber das ist überhaupt nicht so Fall. Das ist gerade im Ausdauersport beispielsweise, macht man 80% im ruhigen Bereich, subjektiv unterfordert, um wirklich besser zu werden. Im Muskeltrainingsbereich gibt es unterschiedliche Anpassungsniveaus, die man dringend berücksichtigen muss. Es geht nicht immer nur, dass man immer in die Maximalkraftbereiche hineingeht. Darf man auch nicht, weil man sonst Überlastungen herbeiführen würde. Und das Verständnis ist notwendig, weil das ist Training.
Ja, das ist Training und no pain, no gain, ja, das ist ja so das, was so diese Vollidioten, nenne ich sie einfach mal so salopp, propagieren und was ja in keiner Form bestätigt ist. Und trotzdem
sprach er und ging mit seinem Klapprad auf die Jagd nach Rennradfahrern.
Genau. Ja, da triffst du ihn genau, ja. Genau, er mit seinem Klapprad.
Aber, ja, aber das ist nur bedingt richtig, Wolf, weil mit dem Klapprad bin ich gegen dich ja wirklich gut ausgerüstet, ja. Das habe ich eigentlich nur gemacht, damit der Wolf auch mitfahren kann, weil sonst macht's mir ja gar keinen Spaß, ja. Sonst, du hast ja vorhin gesagt, wenn man einen Trainingsreiz hat, der unter 30% liegt.
Ja, das bringt dir nichts.
Nichts, ne? Ja. Also das nächste Mal ich mit dem getunten E-Bike und du mit dem Klapprad, oder? Dass es dann für dich auch ein bisschen Sinn macht. Ja. Was mir bei diesem Überlastungsthema sofort irgendwie in Sinn kommt, auch wenn es jetzt ein bisschen weg ist, aber wir haben gesagt, wir lassen uns leiten. Es ist ja auch immer noch so in der Trainerwelt ganz oft und vor allem bei den Laien, dass man denkt, ein Training mit eigenem Körpergewicht muss per se gesund sein, weil es ja nur mit dem eigenen Körpergewicht ist. Aber da ist im Wald ja auch so, dass für die meisten Menschen der eigene Körper viel zu schwer ist für viele Übungen.
Und vor allen Dingen machen sie die Übungen auch noch falsch. Das heißt also, die haben zwei Belastungsfaktoren. Erstens eine inkorrekte Ausführung und zum Zweiten eine völlig falsche Belastung. Und in der Tat, wie du gerade richtigerweise sagst, wir haben ja nun eine Übergewichtsproblematik von massiver Dimension in Deutschland. Und deswegen heißt es wirklich für viele Menschen, dass die eine häufige Ausführung von Übungen mit dem eigenen Körpergewicht vielleicht sogar eine überdimensionale, inkorrekte Belastung darstellen kann. Und deswegen sind für mich ja auch gerade für Einsteiger und Einsteigerinnen die geführten Bewegungen aus einer sicheren Position autostabilisiert, kontrolliert, mit einer definierten muskulären Belastungssituation, gerade für Einsteiger, Anfänger und insbesondere auch für die älteren Herrschaften, genau die richtige Dosierung. Da kann man nichts falsch machen, da ist man immer zielgerichtet und Muskeln muss man langsam entwickeln. Und da kann man eben manchmal mit dem eigenen Körpergewicht schon deutlich schnell Überlastungsreaktionen provozieren.
Ja, das habe ich in meinem Studioalltag eigentlich erlebt. Die Leute kamen und haben gedacht, sie fangen mit einer Gymnastik einfach mal an. Mhm. Dann habe ich gesagt, wenn du an der Gymnastik teilnehmen möchtest, solltest du einfach bedenken, dass man Muskeln hat, um sich gegen die Schwerkraft zu wehren. Und wenn du deinen eigenen Körper gegen die Schwerkraft schon gar nicht mehr schmerzfrei bewegen kannst, wie möchtest du das dann machen, wenn du deinen Körperschwerpunkt auch noch veränderst? Ja, das macht keinen Sinn. Fang mit geführten Bewegungen an Maschinen, bereite dich vor und dann kannst du auch an der Gymnastik teilnehmen. Also es ist genau umgedreht, wie die Leute eigentlich glauben.
Ja. Also ich spreche immer so von, das Mario auch schon mehrfach erzählt, Menschen müssen erstmal trainierbar gemacht werden. Ja, also Trainingsfähigkeiten müssen entwickelt werden und man ist nicht sofort trainierbar. Dafür braucht es bestimmte Belastungskomponenten. Dafür muss die Muskulatur, die Wahrnehmung, die Neurophysiologie, ja, die Bewegungsamplituden, das muss alles erst erarbeitet werden, bevor Trainierbarkeit besteht. Und deswegen müssen Menschen langsam, aber kontrolliert herangeführt werden und das ist am besten natürlich irgendwie gecoacht oder geführt.
Mhm. Wo uns das immer begegnet ist bei dem Thema Training mit Kindern. Ja. Wo dann immer gesagt wird, ja, Training für Kinder, total ungesund, aber nur mit eigenem Körpergewicht geht. Ja. So, ne? Das ist ja so die landläufige Meinung. Und ich meine, wir haben es jetzt, oder ihr habt es gerade schon gesagt, es stimmt halt einfach nicht. Ne? Also ein Training wird nicht gesund, weil es nur mit dem eigenen Körpergewicht ist. Kann sehr oft überbelastend sein. Ja? Oder alle schicken ihre Kinder zum Fußball, ohne einmal drüber nachzudenken. Wenn wir da auf die Verletzungsstatistik schauen, ja, dann weiß ich nicht, ob das die allerbeste Wahl ist immer. Also nichts gegen Fußball. Aber nee. Da sind schon viele Ammenmärchen noch so unterwegs. Ne?
Leider ja. Das heißt, dass der spielorientierte Sport ist in der Regel sogar der problematischste. Ja, weil es eben gerade für Kinder und Jugendlichen und gerade was die mittlerweile ja an Fähigkeit mitbringen, das ist ja sehr dürftig. Die sind ja gar nicht motorisch optimal entwickelt. Und wenn sie dann mit einer eingeschränkten Motorik dann plötzlich in eine Spielsituation hineingebracht werden, ist die Gefahr der Schädigungen, der Probleme, der Beeinträchtigung deutlich größer, als wenn man das wirklich, wie du schon sagst, zum Beispiel mit einem kindgerechten, muskulären Training einfach ausführt. Und das sollten sich auch wirklich auch alle Eltern überlegen dringend. Die Kinder brauchen auch eine gewisse Grundkompetenz an motorischen Fähigkeiten, bevor dann in Spielsportarten hineingegangen werden kann. Wenn man Kinder zum Fußball schickt und die können nicht letztendlich laufen, hüpfen, springen, drehen, rollen, das können ja viele nicht mehr, dann fehlen Fähigkeiten. Und diese muss man erstmal erarbeiten.
Ja, da habe ich auch so ein Beispiel aus meinen jungen Jahren als Trainer. Wir hatten ja jede Woche 80, 90 Kinder, die angefangen haben im Training und die kamen natürlich immer mit den Eltern. Und die Eltern haben natürlich immer gedacht, sie haben alle das super Kind gezeugt. Mhm. Ja. So, und dieses super Kind muss natürlich angefeuert werden, muss alle überflügeln. Und dann haben wir erstmal gesagt zu den Eltern, raus hier.
Mhm. Sehr gut. Ja,
raus aus der Halle und haben denen erklärt, es ist an uns, das Kind zu motivieren, wenn wir glauben, dass es dazu fähig ist. So, das Einzige, was die Eltern dann erreichen, sie motivieren ihr Kind zu Überlastungen. Ja, und auch dieser Gedanke, ja, ist ja besser, als wenn er nichts tut. Nein, es ist nicht. Manchmal ist es besser, du tust nichts. Wenn du körperlich nicht in der Lage bist, wenn einer verletzt ist und Treppen läuft, 2, 3 Stufen und ist überlastet, dann ist es eben nicht gut, wenn er das macht. So von daher, wenn Bewegung fit machen würde, das hatten wir vorhin schon, wäre jeder Schwerarbeiter ein fitter Mensch und jeder Briefträger, der den ganzen Tag Rad fährt, der hätte zur Tour de France frei. Ja. Oder jemand, der in der Stadt ausliefert, Lieferando oder wie sie alle heißen, aber die meisten sind halt kaputt und nicht fit und so ist es halt hier auch. Also die Motivation sollte aufgrund der Leistungsfähigkeit erfolgen, ja, und nicht aufgrund, dass die Eltern meinen, sie sind die Superhelden.
Wir hatten früher ein wunderbares Fach in den Schulen und wir betreuen ja hier mit meiner Institution auch 13 Schulen hier und sehen, dass die Kinder eben immer schlechter werden. Und da direkt mit Training zu beginnen, ist schwierig, weil sie eben die Fähigkeiten nicht mitbringen. Wir hatten früher ein Fach, das hieß Schulsonderturnen. Und Schulsonderturnen war in Deutschland ein ganz wichtiges Fach, wo wir nämlich Kinder quasi Nachhilfe gegeben haben, um ihre motorischen Fähigkeiten zu entwickeln. Leider haben die Kultusministerien das gestrichen, vor etwa 20 Jahren bereits. Wahnsinn. Aber damals war das schon eine ganz wichtige Komponente des Schulunterrichtes, Kinder auch an motorische Fähigkeiten wieder heranzuführen. Und heutzutage meint man kann direkt oben einsteigen. Eben nicht. Wir müssen viel tiefer ansetzen, leider. Und das setzt quasi wie eine Nachhilfe voraus, um Kinder das, was sie bisher nicht gelernt haben, wenn sie in bestimmten Kontexten eben nicht aufgewachsen sind, dieses wieder beizubringen, bevor man dann in eine Mannschaftssport oder in andere Sportarten hineingeprügelt wird, wie Mario ja gerade schon mal gesagt hat.
Ja, durch ehrgeizige Eltern.
Ja, durch ehrgeizige, logisch. Ja. Hochgefährlich, weil man Kinder erstens damit langfristig ja auch frustrierende Momente beschert, weil sie können es ja einfach nicht. Und damit gehen sie für den Sport verloren oder für das Training verloren.
Weil sie nie was Positives
erlebt haben. Positives erlebt haben. Und das ist einfach, weil die Kompetenzen der Menschen, der Kinder insbesondere, von den Eltern häufig überschätzt werden. Kindlich muss sich erstmal entwickelt werden und dafür ist Motorik eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Und das eben bringen Kinder nicht mehr mit. Die können heute nicht mehr rückwärts balancieren, die können nicht mehr weit springen, die können nicht mehr werfen. Ja, und das wissen wir in der Prägungsphase. Du musst wissen, dass das Kind ja mit einem Klumpatsch an Gehirn aufwächst. Das ist ja alles, wenn das Kind auf die Welt kommt, ist es ja ein Klumpatsch. Es ist ja Brei. Und dieser entwickelt sich bis zum 6. Lebensjahr erst einmal und differenziert sich aus. Und wenn ich da nicht bestimmte motorische Abläufe als Ressourcen durchlaufe, dafür brauche ich eben bestimmte Entwicklungsschritte, die einfach aufeinander abfolgen müssen, damit sich das ergibt. Dann habe ich schon, wenn ich eingeschult werde, erstes motorisches Problem. Und dann kommt ja die Phase der besten motorischen Lernen. Des besten motorischen Lernens liegt zwischen 6 und 10. Und dort erlerne ich den Umgang mit Gegenständen. Dort lerne ich Orientierungs-, Wahrnehmungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Kopplungsfähigkeit. Also die vielen motorischen Fähigkeiten, die dann dafür notwendig sind, sportliche Aktivitäten später lebenslang auszuführen. Und wenn das die Kinder wiederum nicht durchlaufen haben, dann können die auch keine sportliche Aktivität, insbesondere nicht in unkontrollierten Spielsituationen ausführen.
Und das sehen wir natürlich heute extrem, weil die meisten lernen halt Smartphone bedienen.
So ist das, ja.
Ist leider so, ne?
Das ist leider so.
Die Kinder klettern nicht mehr. Also ich habe ja 4 kleine Kinder, ich kriege das ja mit in meinem Umfeld, wie viele Kinder da einfach nichts lernen in der Hinsicht. Ne?
Also ich würde meine Kinder immer in den Turnunterricht stecken. Ja, weil das, was du sagst, da ist ja was Klettern, da ist ja alles drin im Turnen. Da macht man ja alles vielfältig. Und das ist die beste Entwicklung. Für mich ist das die Kindersportart, das Turnen, wobei man nicht immer das Bild haben von Fabian Hambüchen im Kopf haben. Nein, ja, darum geht es nicht. Es geht nicht um die Radwände, es geht nicht um die Riesenfelge, darum geht es nicht. Es geht darum, die grundlegenden motorischen Entwicklungen von Hangeln, Schieben, Ziehen, Hüpfen, Springen, Rollen, Drehen. Darum geht es letztendlich. Diese müssen entwickelt werden.
Ja. Jetzt sind wir bei den Kindern gewesen, was übrigens sehr, sehr spannendes Thema und vor allem auch ein sehr, sehr brisantes Thema. Jetzt waren wir gerade mit der Firmengruppe, ganz andere Richtung, in Japan unterwegs, in Osaka. Und Japan ist für mich immer so eine kleine Zukunftsreise, wenn man so will. Die haben nämlich schon die Überalterung, auf die wir gerade zusteuern. Mhm. Und zwar in massivsten Auswirkungen. Wie siehst du das für uns jetzt? Also wir haben ja über Training gesprochen. Was ist Training? Was ist kein Training? Wie wichtig wird denn Training für unsere Gesellschaft, wenn wir mal auf diesen demografischen Wandel so ein bisschen drauf schauen?
Also erstmal ist Training lebenslang wichtig. Ja, das kann ich nicht auf einzelne Lebensphasen beschränken. Aber je älter wir werden, umso wichtiger wird Training. So kann man es ja ganz klar sagen. Weil, Mario hat es ja vorhin auch schon mal angedeutet, wir sonst einen Ressourcenschwund haben, einen Fähigkeitsschwund haben. Und insbesondere im Alter merken wir ja gravierender, dass sich die Auswirkungen des Verlusts an körperlichen Ressourcen massiv ausprägen. Im Sinne der Verlust der Selbstständigkeit, Verlust der Mobilität, frühzeitiges Eintreten von chronischen Erkrankungen, frühzeitige Pflegebedürftigkeit und. Das sind ja alles Phänomene, vor denen wir ja alle davonlaufen wollen. Aber wir können nur davonlaufen, wenn wir Fähigkeiten mitbringen, Ressourcen mitbringen und das bedeutet eben Training. Und einer meiner geflügelten Worte ist ja mir je oller je doller. Das ist in der Tat so. Je älter ich also werde, umso wichtiger wird ein zielgerichtetes Ansprechen der Muskulatur. Bei dir ist der ist der Garant und die Muskulatur ist der Garant dafür, dass ich eben unabhängig bleibe, selbstständig bleibe. Denn wer sonst lässt uns Tasche tragen, Freunde besuchen, Kreuzfahrten machen, wenn nicht die Muskeln? Die Skelette alleine und das Herz alleine schafft das eben nicht. Wir brauchen also unsere 654 Muskeln und die brauchen lebenslang einen Trainingsreiz. Und je älter ich werde, umso mehr sogar, um die ganzen negativen Entwicklungen, die ab dem 30. Lebensjahr ja eintreten, so langsam schleichend. Und wir reden uns ja immer schön, ich werde wohl alt. Nein, das bist du selber in Schuld, weil du langfristig eben nicht investiert hast in den Erhalt deiner Fähigkeiten. Das heißt also, ja, wir brauchen übrigens, das ist auch ein Appell an die Branche, an die Fitnessbranche immer wieder, mach doch endlich mal vernünftige Programmlichkeiten. Ja, die kann man nicht einfach übertragen. Ich möchte einfach sagen, wir brauchen dringend, und ich gehöre zu dieser Generation der Pensionäre, da bin ich ja mittendrin. Ich fühle mich nicht angesprochen von den Programmlichkeiten, die ich da finde. Ja, und nur einfach das Label zu verändern. Jetzt
wir bist machen du auch nicht gerade der durchschnittliche Rentner, wenn ich das sagen darf.
Aber ich fände es schön, wenn ich der durchschnittliche Rentner wäre. Das bin ich aber nicht, ja. Weil nicht, weil ich besonders gut bin, sondern weil die anders besonders schlecht sind. Und das ist ja schlecht, das ist ja schade. Das heißt, ich würde mir wirklich mehr Menschen wünschen, die so ein bisschen ja auch in sich selber investieren. Aber dafür brauchen wir auch Angebote. Und die finde ich eben noch nicht. Denn wir sprechen die Alten, wie mich beispielsweise, nicht gut an. Immer das drohende Alter mit einer dunklen Wolke versehen, ohne die Ressourcen. Also so ein bisschen Training bis in den Sarg. Das kann es nicht sein. Da brauche ich schon ein paar positivere Worte.
Mario, fallen dir welche ein für ihn?
Ja, ich denke,
der arme Ingo wird ein bisschen depressiv.
Nein. Nein, der Ingo und ich, wir hatten ja im Vorfeld jetzt schon ein paar Mal diskutiert. Ich glaube, dass die Bildung fehlt. Und ich glaube, dass die Wissenschaftler, wie auch die Hochschulen oder alle, die dort für Information für die allgemeine Bevölkerung sorgen, Defizite haben. Der Endverbraucher muss eigentlich vieles missverstehen, weil es werden sehr viele Binsenwahrheiten verbreitet. Und eine Binsenwahrheit ist ja was nicht ganz wahr ist und nicht ganz falsch, kommt aus berufenem Munde, erlangt das Allgemeingültigkeit. Und eine der Binsenwahrheiten ist, du musst leicht trainieren. So, und was der Endverbraucher darunter versteht, die Leute im Studio darunter verstehen, heißt, streng dich nicht an. So, das ist aber nicht gemeint, sondern leicht bezieht sich auf die maximale Leistungsfähigkeit. Und wenn ich zwischen 30% und 50% der maximalen Leistungsfähigkeit trainiere, dann ist es von mir aus leicht. Und wenn ich mit 80%, 90% trainiere, schwer. Dieses IK-Training führt aber dazu, dass die Nerven angesteuert werden, dass neuromuskulär sehr viel passiert. Es führt dazu, dass weiße Muskelfasern, die für die Performance notwendig sind, angesprochen werden, dass ich auch leistungsfähig bin, dass ich meinen Körper beschleunigen kann gegen die Schwerkraft. Und das führt letztendlich zu einer hohen Lebensqualität. Und deshalb muss das Training natürlich dosiert sein. Und das ist ja auch der Grund, warum wir angetreten sind, Technologien zu entwickeln, die diese Fehlerquellen ausschließen. Und diese Fehlerquellen sind nicht alleine beim Endverbraucher, sondern die Fehlerquellen liegen schon beim Betreiber. Auf der anderen Seite beim Trainer und Therapeuten, dem manchmal einfach auch die Zeit fehlt und auch das Geld fehlt, das jemanden richtig zu erklären. Und deshalb glaube ich, dass wir alle auch mit so einem Podcast dazu beitragen können, dass die Informationen draußen ankommen, was eigentlich alles ein Training ist, wie vielfältig ein Training ist und wie man ein Training sicher, einfach und effektiv durchführen kann. Und ich glaube, dass wir mit unseren elektronischen Geräten, die geführte und freie Bewegungen abbilden, sehr, sehr viel dafür tun können, auch mit dem Thema Muskelängentraining, Beweglichkeit, Kraft in der Dehnung. Und das sind Themen, mit denen muss man sich auseinandersetzen, wenn man wirklich leistungsfähig im Alter sein möchte. Und hier würde ich mir natürlich auch wünschen, dass viel mehr Aufklärung von der Regierung, von Institutionen etc. kommt.
Also ich antworte da gerne nochmal drauf. In der Tat brauchen wir Gesundheitskompetenz, Trainingskompetenz, die nicht vorhanden ist. Wir lernen es nie. Von Kind auf an lernen wir das nicht. Es wird uns alles abgenommen, weil das Versorgungssystem anders ausgerichtet ist. Wir werden ja behandelt und handeln nicht. Das ist das Grundproblem des gesamten Systems. Man nimmt uns alles ab und wir meinen dann auch, dass wir Gesundheit, Fitness, Leistungsfähigkeit kaufen können, was die Industrie uns ja auch so ein bisschen suggeriert. Ansonsten sind aber die Angebote, ich habe das ja gerade schon mal gesagt, Training ist für mich im Angebot gerade altersdiskriminierend. Weil es uns wirklich immer in eine Ecke rückt, Vorsicht, schonen, das ist das klassische Wort. Ich bekomme mit 60, als ich 60 wurde, plötzlich einen Brief. Ich reiß den auf. Haben Sie schon mal über ein Hörgerät nachgedacht? Ja, super. Ja, ich bin 60 und schon schickt man mir Post mit einem Hörgerät. Und genauso erlebe ich es manchmal im Studio auch. Da kommt ein 60-Jähriger ins Studio und dann hat man sofort so das Bild, vorsichtig, langsam, ruhig Und da haben auch wir von der Trainerseite her in Anführungsstrichen ein falsches Bild im Kopf. Wir meinen ja immer, dass Belastbarkeit sich immer vom Alter abbilden lässt oder darauf zurückführen. Das ist aber nicht der Fall. Mittlerweile haben wir 20-, 30-Jährige, die eher anders angegangen werden müssen und sollten als diejenigen, die fitten 60-Jährigen. Es gibt die Fähigkeit, dass in jedem Alter Anpassungserscheinungen stattfinden können. Ich habe wirklich, habt jeder ja vielleicht auch im Studio, wo 80-Jährige sind, herausragend trainieren können, weil sie eben auch Belastungen setzen, auch den Mut haben, auch Belastungen zu setzen. Und hier brauchen wir eine andere Trainingsphilosophie dringend. Und das heißt, setzt voraus, und das hat Mario gerade schon mal gesagt, dass wir hier sowohl in der Gesellschaft eine nicht vorhandene Kompetenz haben, wie Training richtig stattfinden soll, und zum Zweiten auch dies manchmal mit einer Philosophie, dass wir Ältere anders angehen sollten, müssen wir natürlich auch, weil zielgerichtet, zielgruppenorientiert, personalisiert, aber es hat nichts mit dem Alter und dementsprechend zu tun. Deswegen ist für mich Training gerade immer noch altersdiskriminierend im Angebot. Mhm.
Aber ich glaube, das Ding ist halt, dass es da zwei Gruppen gibt und deine Gruppe ist leider die kleinere. Also ich meine, ich habe das Gleiche, ich trainiere mit Mario, er ist 61, hat er mich noch korrigiert, ich habe 60 geschrieben, ne? 61,
alter Sack, Rentner.
Aber ja, ich verliere, Mann. Und ich bin jetzt wirklich nicht unfit, ich verliere in fast jeder Übung oder eigentlich in jeder, ja, wenn du ein bisschen verletzt bist gerade.
Jetzt sollst du dich überfahren, woran das liegt, dieser Mario oder an dir?
Naja, also ich würde sagen schon an ihm, weil die meisten anderen 60-Jährigen stecke ich schon in die Tasche. aber das ist schon sehr beeindruckend und du bist ja auch so wahnsinnig fit. Also mit dir möchte ich auch nicht auf dem Fahrrad am Berg sein, da würde ich wahrscheinlich auch schlecht aussehen. So. Aber dann gibt's ja trotzdem auch eine viel größere Gruppe, die aber halt jetzt 60 ist, aber Sport schon in der Grundschule abgewählt hat. Mhm. Ne? Und die gilt's ja beide irgendwie abzuholen. Also ich verstehe, dass du dich da diskriminiert fühlst in deiner Leistungsfähigkeit. Ja, ja. Aber die Menschen, die natürlich die Betreiber versuchen anzusprechen, sind ja die, die vielleicht wenig oder nichts oder seit vielen Jahren nichts mehr gemacht haben.
Ne? Gebe ich dir ja recht, aber trotzdem ist es eine Frage der Ansprache. Das heißt, kommuniziert doch die Ressourcen, die Chancen, die Möglichkeiten, die im Alter stecken. Und das ist mir wirklich wichtig zu sagen, dass wir sie mit Bildern ansprechen müssen, die auch eine positive Perspektive darstellen können. Und das heißt zum Beispiel so Themen wie eben Selbstständigkeit, ja, wie Mobilität. Das sind ganz wichtige Faktoren, die wir dringend brauchen. Bilder eben zu bekommen. Und das ist eben nicht, indem wir die jungen 20-Jährigen dagegen stellen. Nein, wir müssen die Ziele der Alten mehr annehmen und darauf ausgerichtet eben Programmlichkeiten entwickeln. Die sollten aber positiv sein und nicht mit einer dunklen Wolke. Es geht nicht darum, Krankheiten davon zu laufen. Ja, das ist blöd, das interessiert mich nicht. Ja, es geht vielmehr darum, das interessiert die Menschen da draußen auch nicht, die in meinem Alter sind. Es geht vielmehr darum, die positive Perspektive aufzuzeigen und immer im Vergleich letztendlich nicht mit den jungen Menschen, sondern mit der Zielgröße, die daraus folgen könnte.
Ja, es ist ja manchmal erschreckend. Also ich habe 10 Jahre lang Radmarathon gemacht, so als Hobby, und bin aber eigentlich nie auf der Straße so wirklich Rad gefahren, sondern ich habe einfach berufsbedingt 10-12 Stunden Spinning die Woche gegeben. Und dann bin ich die Radmarathons, 300 Kilometer, was weiß ich, 4800 Höhenmeter mitgefahren. Und das hat mir auch nichts ausgemacht, war für mich ein Wettkampf. Und danach bin ich wieder in meine Regeneration. Ja? So, aber die Leute, die da mitgefahren sind, da habe ich gedacht, die kommen nie durch. Naja. Die sterben. Die waren... Manche waren so dick, da habe ich gedacht, das schafft er überhaupt nicht. Aber die haben es schon geschafft, weil sie sich einfach gequält haben. Die haben sich gequält, die haben Sachen gemacht. Und das beobachte ich, dass umso älter die Leute werden, immer das Gefühl haben, dass sie was verpasst haben. Mhm. Und jetzt müssen sie Marathon machen, jetzt wollen sie nochmal das beweisen, dass sie noch die Superhelden sind und machen sich dabei kaputt. Und gerade, was du vorhin erwähnt hast, dass du jetzt mit uns Radfahren könntest, Wolf, würdest du ja schon ein E-Bike brauchen, hast du ja schon selber festgestellt. Ja, aber jetzt kommen natürlich so schwache Leute dann an Stellen, wo sie eigentlich nicht hinkommen.
Das ist ein Riesenproblem. Ja. Das ist ein Riesenproblem. So,
und die kommen in die Alpen, die kommen den Berg noch hoch, aber sie kommen nicht mehr runter. Sie können es weder kognitiv verarbeiten noch körperlich und verletzen sich dabei. Und wenn wir heute Montagmorgens zum Arzt gehen, wen wir da treffen, das sind in aller Regel nicht die Fitnesssportler, auf denen man immer so rumhackt, sondern sind ganz viele andere Sportarten, die dort sind. Und diese Verletzungen belasten natürlich auch die gesamten Systeme. Und auch hier würde ich den Leuten dort keinen Vorwurf machen, weil sie glauben ja, wenn sie Marathon machen, dass sie dann die ganze Woche über oder einen ganzen Monat über sehr viel essen können, ja, und sie wissen gar nicht, wie wenig sie eigentlich verbrauchen durch Sport oder wenn man von den Nachbrenneffekten in der Muskulatur spricht oder. Dort herrscht so wenig Wissen. Und die Leute steigern sich immer über den Umfang ihres Trainings. Die betreiben einen Aufwand für ihr Training, das ist brutal. Wenn jetzt du meinen Aufwand dagegen hast, ich habe vielleicht 3 Stunden Aufwand in der Woche für mein Training, aber ich trainiere einfach effektiv für mich, so dass ich meine Leistung steigern kann, wie es mein Körper erlaubt, und schaue, dass ich auch die Nährstoffe habe, sprich unter anderem Eiweiß, was mein Körper auch braucht. Und was wir halt erleben ist, wenn du jemanden da draußen fragst, du, was hast du denn eigentlich gegessen? Was machst du denn eigentlich für deinen Trainingsumfang? Dann machen die Leute oft eine Diät und laufen noch dazu oder. Es sind also, um es zusammenzufassen, was ich hier sagen möchte, ist, es fehlt schlichtweg das Fachwissen und die Leute brauchten einen Trainer. Und sie brauchten eine Institution, die sie wirklich, ich sage mal, nicht kommerziell aufklärt. Die Influencer, die versuchen, ihre Produkte zu verkaufen. Die Leute rennen dem hinterher, sie machen das. Sie beziehen ihr Fachwissen im Grunde genommen aus Schmierblättern, die ihre Auflage erhöhen wollen, oder aus dem Netz von einem, der ein Ziel hat, sein Konto zu verbessern. Und deshalb verstehe ich viele Leute, dass sie nicht mehr wissen, was sie überhaupt noch glauben können. Mhm. Wer es überhaupt noch ehrlich mit ihnen meint. Und deshalb denke ich schon, dass die Fitnessbranche an sich, und auch wenn ich von der Fitnessbranche rede, dann rede ich auch von den Therapieeinrichtungen. Weil früher war eine Therapie, heute sind eigentlich die Therapien schon sehr moderne Fitnessstudios, ja, wo man sehr viel gelernt hat, wie man früher hart trainiert hat. Also das zu verpönen ist einfach nicht gut, weil heute weiß man, dass wir sehr viel aus dem Leistungssport, aus dem Steinheben, aus dem Kreuzheben, aus dem Powerlifting, aus dem Bodybuilding haben wir sehr viel gelernt und ableiten können für die Reha. Also in unserem eigenen Reha-Zentrum haben wir auch 38 Mitarbeiter, die dort dafür sorgen, dass die Leute im Anschluss an die Therapie ein Training machen. Eine Therapie ohne weiterführendes Training ist keine Therapie, das haben wir dort an die Wand geschrieben. Und das sollten wir eigentlich öffentlich machen und dann ist der Nutzen für die Leute enorm. Und ich denke auch der Nutzen für den Staat, jedes Kilo Muskelmasse, was die Leute gewinnen, ist für den Staat fast unbezahlbar. Und nicht nur die Muskelmasse, sondern die resultierende Leistungsfähigkeit aus der Masse, das sollte man auch drauf Wert legen. Also nicht nur die Sarkopenie, sondern auch die Dynapenie, sprich der Kraftverlust, müssten viel mehr Beachtung finden, schon in der Aufklärung von Kindern.
Also der Output ist das Entscheidende. Und dementsprechend heißt das, dass hier alle Maßnahmen innerhalb unserer körperlichen, geistigen, mentalen Entwicklung immer Training ist. Es ist ja immer, nur dann entwickeln wir uns, nur dann haben wir Wachstum, nur dann haben wir keine Degression. Und das gilt, egal in welcher Phase, in welcher Situation, ob ich mich in einer Therapie, in einer Rehabilitation, in einer Prävention oder in einer sportlichen Situation befinde, es ist immer Training notwendig dafür. Und in welchem Kontext ist ja völlig egal. Und das unterliegt immer den gleichen Prinzipien. Es ist immer ein überschwelliger Reiz, es ist immer eine optimale Dosierung, es ist immer ein guter Umfang. All das ist ganz einfach und vielleicht sogar eine Periodisierung, wie im Sport, manchmal notwendig, um etwas wirklich zu erreichen. Gib mal nochmal ein Beispiel. Ich hab ja einen Lehrstuhl, der hieß Prävention und Rehabilitation im Sport. Und ich hatte sehr viel zu tun mit Menschen, die in eine Reha hineinkamen, völlig untrainiert. Bekamen sie vielleicht mal ein künstliches Hüftgelenk und wurden dann in eine stationäre Reha verlegt. Diese stationäre Reha führte dann dazu, dass sie plötzlich jeden Tag etwas machen mussten, körperlich. Sie mussten plötzlich in Anführungsstrichen trainieren, um aus dieser misslichen Situation rauszukommen. Und was ist passiert? Die waren nach 3 Wochen völlig überfordert, übertrainiert im weitesten Sinne. Und da erkennt man schon, dass wir selbst in manchmal abgeschlossenen Kontexten ein völlig falsches Verständnis von Training haben. Ja, das setzt sich immer nämlich zusammen aus der richtigen Belastung mit der richtigen Möglichkeit der zeitlichen Ressource des Aufbaus. Und das jetzt wieder Regeneration zusammen. Und da sehen wir ja, wir brauchen dringend Kompetenzen, auch letztendlich bei den Angeboten und bei den Menschen, Training richtig zu entwickeln. Das ist immer eine Kompetenzfrage und wir haben bisher es noch nicht verstanden. Training mit dem richtigen Sinn zu vermitteln, was die Menschen wirklich positiv daran empfinden können und auch sehen, dass sich Training eben lebenslang lohnt, egal in welcher Lebenswelt, in welchem Lebenskontext ich mich gerade befinde.
Ja, Wahnsinn. Ja, wenn man es mal sieht, was die Presse hier anrichtet oder ich sag mal dieses allgemein deutsche Verblödungsfernsehen, ja, was man da so jeden Tag sieht. Nehme ich nur mal eine Sendung, Biggest Loser, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo einfach die Dicken völlig platt gemacht werden. Völlig platt, die völlig am Limit sind, völlig überlastet sind. Was dazu führt, dass es dem da draußen vorgaukelt, um Himmels Willen.
So ist es.
Wenn ich Fett verlieren will, dann muss ich dahin, die machen mich völlig fertig. Ja. Wer hält das überhaupt mental aus? Das muss ja erstmal mental aushalten.
Du siehst auch die Rückfallquote bei denen, gigantisch.
Was die dort anrichten und deshalb denke ich, dass hier viele Komponenten zu ändern sind. Man müsste die Kinder bei den Kindern anfangen. Ja. Man müsste in Aufklärungssendungen machen, was dort wirklich ein Training ist, was die Leute für Möglichkeiten haben und müsste ihnen auch zeigen, dass es viel, viel weniger Aufwand ist, wie sie glauben.
Aber mal kurze Einwand. Ihr seid ja aus der Fitnessbranche, aber macht die Fitnessbranche dann nicht in der Kommunikation viele Fehler, indem sie Versprechungen artikulieren, von schnellsten Erfolgen, von größten Dingen. Also das heißt, ist die Branche nicht selber verantwortlich dafür, dass dieses auch nicht nur die Medien, sondern auch die Branche der Fitnessszene für etwas Versprechungen eben kommuniziert, die genau dieses Bild, was falsch ist, prägen?
Absolut, gebe ich dir absolut recht. Hier kann sich auch keiner reinwaschen. Und nee. Das ist eigentlich auch die Aufgabe der Verbände, hier Einhalt zu gebieten. Also, was hier an Werbung gemacht wird,
oder?
Was die Medien dort anrichten in allen Bereichen, halte ich persönlich eigentlich schon fast für eine Körperverletzung.
Ja.
Und ich denke, auch hier müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Und hier muss auch geschaut werden, was sind da für Trainer, die nachkommen, was haben die überhaupt noch für ein Wissen, was haben die überhaupt noch für eine Motivation? Und wenn man dann sieht, dass viele Anlagen ja auch personallos sind, ja, personallos, wo einfach jeder trainieren kann, wie er möchte, dann sehe ich das grundsätzlich positiv, dass es Trainingsmöglichkeiten gibt, aber man sollte dann die Leute, die dort trainieren, informieren, dass sie auch ein Wissen brauchen, um die Geräte zu benutzen. Man sollte nicht nur einfach sagen, wir haben ein Trainingsangebot, sondern auch, was ist notwendig. Und das auf einer breiten Basis. Also ich glaube persönlich, dass wir nur was ändern, wenn wir breite Aufklärungskampagnen machen im Rahmen des Verbandes, im Fitnessbereich, aber auch im Therapiebereich, in den Medien, dass da Aufklärung betrieben wird. Und das halte ich auch für notwendig.
Ich auch. Und vor allen Dingen, ich glaube, dass vereinheitliche Sprache stattfinden muss. Denn du weißt ja selber, wie unterschiedlich die Sprache, die Begrifflichkeiten auch wirken. Und das verunsichert Menschen ja, wenn sie verschiedene Begrifflichkeiten hören, wenn sie verschiedene Versprechungen auch hören, die sich manchmal sogar widersprechen. Das heißt, uns fehlt noch ein bisschen die Seriosität, in Anführungsstrichen, das Fundament dessen, wie wir gerade kommunizieren und vor allen Dingen auch die Standardisierung des Angebotes. Das bedeutet, dass wir erstens an der Ausbildung dringend arbeiten müssen von Trainer und Trainerinnen, deutlich mehr. Zweitens brauchen wir mehr Wissenschaft, vor allen Dingen Wissenschaft verständlich rübergebracht, die übersetzt wird an die Endverbraucher und Endverbraucherinnen. Und letztendlich brauchen wir auch Angebote, die besser zielgruppenorientiert stattfinden, auch das. Und dem brauchen wir, ich sage immer wieder, wir brauchen mehr Ehrlichkeit. Ehrlichkeit im Angebot und vor allen Dingen Transparenz der Leistung. Denn es reicht nicht nur, wie du gerade richtigerweise, Geräte bereitzustellen, sondern die Menschen müssen gecoacht werden. Ja. Da sie eben es alleine nicht schaffen, brauchen sie ein Coaching. Und deswegen hören ja viele Menschen auch frustriert auf, weil sie den Erfolg, der vielleicht erstens versprochen wurde oder den sie selber vielleicht gemacht haben, als Druck auch nicht erreicht haben. Das bedeutet also, hier brauchen wir dringend auch Dokumentationssysteme oder Evaluationssysteme sogar, die Effekte beschreiben Und ich würde mir gerne wünschen, dass gerade nach Angeboten wir auch gefragt werden, die Kunden auch befragt werden. Hast du das eigentlich erreicht, was du erreichen wolltest? Damit eben nicht das passiert, dass sie nach 6 Monaten einfach wieder abhauen. Dann ist es ein verbrannter Kunde, ein verlorener Kunde.
Ja, die Branche funktioniert ja, weil wir nicht verantwortlich gemacht werden für den Erfolg und auch nicht für den Misserfolg.
Ja.
So, die Leute, die ihr Ziel erreichen, sind die, die sich selbst informiert haben.
Genau.
Und den anderen wird vorgegaukelt, sie kriegen einen Laufzettel und auf den Laufzettel, wenn sie den machen, dann ist alles erledigt. Oder nach jedem 6. Training ändert sich irgendeine Trainingsmethodik und dann hast du eine Abwechslung oder was weiß ich. Das reicht nicht aus. Ich denke auch, dass man hier technisch noch viel, viel lösen kann und lösen muss. Aber wir sind selber verantwortlich und der Wolf ist jetzt auch Referent an der Deutschen Hochschule, wo das Thema Beweglichkeit nun auch mal aufgenommen wurde, wo das Thema Muskellängentraining mal aufgenommen wurde, was der Psoas bedeutet, was das Zwerchfell bedeutet, wenn man mit dem Training beginnt. Das ist ja für viele Trainer einfach immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. So, und dass das jetzt erst geschieht, zeigt ja, dass man dieses Thema, was ein gewisser Packi ja schon als orthopädischer Chirurg schon vor vielen Jahren auf dem Schirm hatte, dass man das Thema gar nicht ernst genommen hat, ja, dass die verkürzte Muskeln für fast alle Operationen im orthopädischen Bereich verantwortlich sind oder für sehr viele Operationen verantwortlich sind. Das hat man ja einfach mal ignoriert. Ja, natürlich wird er auch kein Geld damit verdient. Das kommt noch dazu. Und deshalb werden viele Informationen auch nicht gegeben. Und ich denke, dass die Zeit reif ist, damit wirklich mal intensiv zu beginnen.
Also für mich ist ja sowieso die Muskulatur bisher leider das unterschätzteste Organ überhaupt. Ne? In all ihren Facetten. Und das macht mir auch schon Sorge, dass es immer noch weiter so unterschätzt ist. Es gibt ja keinerlei standardisierte Routine, um bei den Menschen die Muskulatur in ihrer Leistungsfähigkeit zu beschreiben oder sich mal anzuschauen. Und da sehe ich immer auch die Branche, die Fitnessbranche, als die Branche, die diese Information besser und näher an die Menschen herantragen kann. Und das ist auch wichtig, die Bedeutung der Muskulatur. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir eben mit richtigen Bildern arbeiten. Und die Bilder sind meines Erachtens in der Kommunikation nicht die richtigen. Hier geht es immer um große Bilder, um starke Muskeln, um Menschen, die wirklich nach außen und auch die Testimonials, die manchmal herangezogen werden, das sind ja diejenigen, die die großen Massen immer so repräsentieren. Nein, wir brauchen andere Inhalte. Wir brauchen andere Inhalte, die viel näher bei den Menschen sind und nicht über Volumina und Masse und wie auch immer in die Kommunikation hereingetragen worden, sondern über die Qualität, wie Marion schon gerade gesagt hat. Das heißt also, die Kommunikation anders herbeizuführen, um die Muskulatur eben in ihrer Wertigkeit als Organsystem zu beschreiben, gleichrangig zu allen anderen Organen. Ist nämlich die Muskulatur ein Organ, wie wir wissen, seit vielen Jahren. Und dieses eben zu repräsentieren, heißt eben, anders auf die Muskulatur zu schauen und anders in die Kommunikation hineinzugehen.
Ja, absolut. Was ich übrigens spannend fand, eine kleine Ergänzung zu dem, was ihr gerade gesprochen habt, dass jetzt gerade auffällig ist, dass in den Medien plötzlich über Muskeltraining gesprochen wird. Habt ihr das gemerkt? Herr Lauterbach hat sogar jetzt gerade in einem, er hat dann zwar gesagt, leider ist es wichtig, das fand ich ein bisschen komisch, ja, aber ist gerade sehr, sehr auffällig. Ist euch auch schon aufgefallen?
Das ist ja hoffentlich unserer Aktivität auch geschuldet, die wir ja nun seit einigen Jahren, vielleicht wirkt es ja auch mal, aber in der Tat, nun, wenn Lauterbach darüber spricht, ist das kein Qualitätskriterium, besonders, aber wenn er da schon eine
gewisse... Aber ist auffällig, weil hat er großen Bogen drum gemacht. Ja.
Auffällig ist das schon, das finde ich auch gut so. Und es ist, wenn ich mir die Leitlinien auch der bei vielen Interventionen anschaue, die die Ärzteschaft formuliert, da taucht letztendlich das Thema auch schon mal körperliche Aktivität, Training manchmal schon mal auf, manchmal. Sehr undifferenziert, sehr unqualifiziert zwar, aber es ist immer schon mal ein Blick, der dahin zugenommen wird. Es gibt auch mittlerweile einige ärztliche Zentren, die dieses Thema auch vermehrt auf der Agenda haben. Trotz allem ist eben Muskeltraining wichtig weit über die Medizin hinaus, weit über die Gesundheit hinaus. Es ist eine Frage des Lebens, der Lebensqualität, der Möglichkeiten, meine Freizeit, meinen Alltag optimal zu bewerkstelligen. Und das heißt also, es ist wie Zähneputzen Muskeltraining. Es macht nicht immer Spaß, aber ich muss es tun. Und wenn man das so betrachtet als Must-Have, nicht nice to have, must have, ja, für die Gesundheit und für unsere Lebensqualität. Wenn das die Menschen verstanden haben, dann wird auch die Gesellschaft deutlich wieder gesünder werden.
Ja, ich denke auch, da hast du ja auch sehr viel dafür getan, Ingo. Da sind viele, auch der Andreas Bredenkamp, der mit seinem Buch Trainieren im Sportstudio sicherlich schon sehr viel beschrieben hat. Und das, was der Wolf gerade sagt im Podcast mit dem Lauterbach, habe ich auch gehört. Und dass der Lauterbach bisher kein Krafttraining gemacht hat, der ist genauso alt wie ich, hat witzigerweise auch am gleichen Tag Geburtstag wie ich.
Da will ich mir mal Gedanken machen, Mario.
Ja, ja. Also wenn ich so eingeschränkt wäre und auch optisch so eingeschränkt wäre in meiner Leistungsfähigkeit, wäre ich wirklich nicht glücklich. So, von daher finde ich es sehr schön für ihn, dass er doch noch auf seine alten Tage gemerkt hat, dass das Krafttraining was Sinnvolles ist. Und das lässt mich tatsächlich hoffen.
Also ich spreche ja, ihr wisst das ein bisschen, ich spreche ja viel häufiger von Muskeltraining, weil, wie Mario vorhin auch schon mal beschrieben hat, ist es ja wichtig, eben nicht nur über die Kraft zu kommen und nicht nur das Thema Dynapenie in den Mittelpunkt zu nehmen, sondern Muskeltraining als ganzheitliche Betrachtung der Muskulatur in ihren vielen Effekten und Affekten für den Körper einfach zu betrachten. Dazu gehört natürlich auch die Länge der Muskulatur. Dazu gehört die Koordination der Muskulatur. Mhm. Dazu gehört die kardiovaskuläre Gesundheit der Muskulatur. Da gehört ganz viel eben auch, und zum Beispiel die Muskulatur zu verstehen als emotionales Organ, die Muskulatur zu verstehen als, ja, auch als Stimulator unserer kognitiven Leistungsfähigkeit verstehen. Und wenn man das mal so betrachtet, dann ist Muskeltraining eben ein vielfältiges Training und nicht nur ausgerichtet dafür, Kraft zu verbessern und Volumen zu verbessern, sondern Muskulatur so zu entwickeln, dass es einen Impact für alle inneren Organe, für alle inneren Strukturen besitzt. Und das setzt eben Vielfältigkeit, Variationsreichtum voraus. Und das, so verstehe ich Krafttraining als Bestandteil eines Muskeltrainings.
Ja, wie die Bende Patterson gesagt hat, im Grunde genommen ist der Muskel ja ein endokrines Organ, ja. Das ist ja wie eine Drüse.
Genau.
Und ich fand das auch sehr interessant, was wir im Vorfeld besprochen hatten. Vielleicht sagst du da noch ein bisschen was dazu, Ingo, zu dem Thema Stammzellen, mhm, und Training. Also das fand ich persönlich sehr erfrischend, dass man dieses Thema mal dem Endverbraucher erklärt, dass das lange Leben am Ende von der Stammzellenreserve abhängt. Mhm. Vielleicht sagst du da ein paar Worte dazu.
Ja, die Frage ist ja, was sind Stammzellen? Stammzellen sind Reserven. Ja, das ist irgendwie, liegen die in einem Eisfach, so kann man sich das schreiben, in einem Gefrierfach des Körpers. Und wenn man sie herausholt, dann muss man sie aufwecken. Und damit sie dann bestimmte Funktionen erfüllen. Einige Stammzellen haben das wunderbare Potenzial, eben sich zu verschiedenen Zellen unseres Körpers umzuformen. Das heißt, die können die Funktion übernehmen, beispielsweise eine Herzzelle zu werden. Die haben die Funktion, eine Hautzelle zu werden. Die haben die Funktion, eine Muskelzelle zu werden und, und. Das heißt, man kann sie umpolen sozusagen und quasi übersetzen, was sie jetzt für eine Funktion übernehmen sollen. Da haben wir alle Reserven. Und Langlebigkeit ergibt sich aus der möglichst langen Erhaltungsfähigkeit dieser Stammzellen. Wie viele Reserven habe ich, wie viel habe ich schon verbraucht? Und da kann Training wirken. Training kann deswegen wirken, und wir haben das ja festgestellt, weil viele reden ja immer über Hypertrophie beispielsweise. Das heißt, das ist ja die Veränderung der Muskelmasse durch einen zusätzlichen Einbau von Aminosäuren, von Proteinstrukturen. Dadurch wächst ja der Muskel. Wir wissen aber von der Wissenschaft, dass es ein anderes Phänomen gibt, was wir Hyperplasie beschreiben. Und die Hyperplasie ist etwas anderes. Es ist eine zusätzliche Rekrutierung von Stammzellen, die dann dazu führt, dass Muskelwachstum und Muskelveränderung entsteht. Weil nämlich die Muskulatur zur Reparatur angeregt wird durch das Training. Und Entzündungsreaktionen können dann häufig, gerade durch exzentrische Belastungen, angeregt und stimuliert, können dann dazu führen, dass Stammzellen angeregt wird, hier neue Reparaturen und neue Massen und neue zelluläre Strukturen zu entwickeln in der Muskulatur. Und das führt eben dazu, deswegen ist der Begriff der Hyperplasie auch so entscheidend für die Zukunft. Gerade exzentrische Belastungen scheinen dafür die beste Möglichkeit zu sein, dies zu entwickeln. Wissenschaftlich für uns ein ganz neues Gebiet, eben Stammzellforschung, hat dazu geführt, dass wir das erkannt haben, dass wir eben ja völlig neue Muskelstrukturen entwickeln durch Anregung eben dieser Stammzellrekrutierung.
Ja, mega. Das ist das, was ich meinte, dass dieses Thema Hyperplasie ist ja völlig unterbelichtet. Mhm. Und mit der Auswirkung auf die Gesundheit wahrscheinlich ähnlich zu sehen wie die Entdeckung der Myokine.
Ja.
Und wenn man mal sieht, dass der Energieverbrauch nicht über die Muskulatur erfolgt, sondern die Benutzung der Muskulatur dazu führt, dass die inneren Organe mehr Energie verbrauchen, was am Ende auch zu einem Fettabbau etc. führt oder zu den gewünschten Erfolgen und Anpassungen im Körper, dann sieht man schon mal daran, wie viel Desinformation da eigentlich stattgefunden hat.
Muskulatur in Ruhe verbraucht nicht viel Energie, das ist einfach so. Aber wenn ich
alleine überschätzt,
ja, in der Menge auf jeden Fall. Und Maria hat es ja vorhin schon mal gesagt, dieser Nachbrenneffekt, alles Mythen. Es ist so, dass beispielsweise natürlich die größten Organe wie Leber und Gehirn die eigentlichen Energiefresser sind in unserem Körper. Und aber körperliche Aktivität führt dazu, dass diese Organe mehr Energie verbrauchen und benötigen. Die Durchblutung im Gehirn erhöht sich bei einer 20-minütigen Trainingsaktivität um 30-50%. Habe ich eine erhöhte Hirnleistungsfähigkeit durch Blutungssituation, daran erkennt man die Wirkung. Und das heißt natürlich, die Potenzierung des Energieumsatzes metabolisch im Gehirn oder in der Leber oder in der Niere oder wie auch immer, das ist das eigentliche Potenzial, was dadurch entsteht. Deswegen geht es aber auch mir immer darum, dass wir nicht immer darauf abzielen, leider auch in der Kommunikation immer noch völlig falsch dargestellt, dass wir immer sagen, während des Trainings verbrennst du so und so viel Kalorien. Das ist doch ein Fliegenschiss auf das, was wir normalerweise im Alltag insbesondere verbrennen, wenn man nur die inneren Organe betrachtet. Es geht also darum, den Körper grundsätzlich zu verändern, damit er, auch wenn ich nichts tue, dafür ist die Muskelmasse und die Muskelkraft und die Muskelarbeit der Motor, dass der Körper sich verändert und langfristig auch in Ruhe einfach mehr Leistungsfähigkeit bekommt, mehr Vitalität bekommt, einen völlig anderen Stoffwechsel, einen völlig anderen Energieverbrauch bekommt. Und das ist an sich das Entscheidende. Körperveränderung. Ich mache durch Muskulatur, durch Muskeltraining, erhalte ich das Orchester des Körpers. Das ist so ein
schönes Bild, ja.
So, das ist so ein bisschen meine Botschaft. Wir haben ja, das war vielleicht nochmal reduziert gesagt, ganz einfach gesprochen. Wir haben ja vier große Körperbestandteile. Das ist Wasser, können wir wenig dran ändern. Das ist Bindegewebe, können wir wenig dran ändern. Und wir haben Fettmasse und Muskelmasse. Und plus die Organmasse natürlich. An den Organmassen kann man wenig ändern. Das Gehirn wird nicht größer durch Training. Die Leber wird nicht größer durch Training. Das Herz ein bisschen, aber alle anderen Organe nicht. Aber das, was ich verändern kann, ist die Fettmasse und die Muskelmasse. Und wenn ich die Muskelmasse nicht auf einem vernünftigen Niveau halte, Männer 35-40%, Frauen 25-30% Muskelmasse, entsprechend zum Körpergewicht, dann habe ich eine Veränderung des Orchesters. Dann ist die Melodie des Körpers keine schöne mehr. Ja? Obgleich vielleicht das Gewicht auf der Waage noch gut ist, obgleich ich vielleicht von außen noch eine wunderbare Ansicht habe. Oh, sieht ja noch schlank aus. Ja, das ist aber nicht, weil der Metabolismus angeregt durch eine Veränderung der Muskulatur völlig aus dem Ruder laufen kann. Und dementsprechend heißt das, Muskeltraining dient der Körperkomposition, also dem Orchester des Körpers. Und damit laufen alle nur Prozesse dann richtig, wenn alles in einem vernünftigen Verhältnis läuft. Das ist das eigentliche Geheimnis eines vernünftigen Trainings. Versuche das Orchester des Körpers durch eine ausreichende Muskelmasse, durch eine ausreichende Leistungsfähigkeit der Muskelzelle auf einem vernünftigen Niveau zu halten.
Ja, das ist der Umfang, den die meisten Leute überschätzen.
Ja.
Ja, also im Training wirst du ja nur schlechter. Wenn du es übertreibst, dann löst sich die quergestreifte Muskulatur sogar auf. Ja, also man hat noch einen Abbau. Und wenn du zu lange Ausdauer machst, hast du auch einen Abbau.
Ja,
man muss sich darüber einfach klar sein, dass man im Training generell nur schlechter wird. Nach dem Abbau kommt der Aufbau über das alte Maß hinaus, wenn man denn genügend Nährstoffe hat und wenn man genügend Ruhe hat. Wenn das alles nicht stimmt, die Regeneration nicht stimmt, dann passiert einfach auch nichts. Und die Riesenumfänge, die die Leute glauben, machen zu müssen, sind eines der Mythen, mit denen wir mal aufräumen müssen, dass man fünfmal die Woche trainieren muss wie ein Berserker, um irgendetwas zu erreichen. Ja, das schwirrt bei vielen Leuten im Kopf mit. Ich muss 5 Stunden Rad fahren oder ich muss das machen oder ich muss das machen oder ich... Keine Ahnung, aber man stoßt manchmal selbst auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich manchmal so im privaten Bereich unterwegs bin, Man stoßt schon an seine Grenzen, weil die Leute ja doch sehr verbohrt sind mit dem, was sie über Training wissen.
Glauben zu wissen.
Ja.
Gebe ich dir recht, ja?
Ja, je weniger man von etwas weiß, umso wichtiger ist man, oder so, umso mehr meint man, das wäre das Wichtigste und das Beste und das Einzige. Ja, das ist, also, je weniger ich weiß, ja, das weiß ich nämlich, das kommt dadurch, weil ich immer mehr weiß. Ja, aber deswegen weiß ich letztendlich immer weniger, weil es natürlich sehr, sehr entscheidend ist, das zu differenzieren, dafür braucht man wirklich Kompetenzen zu analysieren, zu hinterfragen, kritisch auch zu hinterfragen, was ist eigentlich das richtige Wissen, was ist das, was mich weiterbringt. Und dementsprechend, ich treffe da genauso drauf, ja, dass ich immer wieder Fragen von Menschen bekomme, die mich völlig irritieren. Wie kann das ein erwachsener Mensch so fragen? Aber in der Tat, es liegt das auch wieder an uns, an Aufklärung.
Sie verteidigen dann ja auch ihren Standpunkt, dass man manchmal sagt, gut, ich gebe auf.
Ja, klar, du kannst doch nur aufgeben. Es ist in der Tat so. Aber mal vom Grundsatz her glaube ich, das könnte die Aufgabe von uns allen sein, und das habe ich mir ja auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir der Muskulatur einen Heiligenschein verleihen sollten in der Zukunft, deutlich mehr. Das hat sie nämlich verdient.
Ja.
Und wir müssen einfach ihre Wirkung, ihre Bedeutung, ihre Effekte auf alle Komponenten, auch auf das soziale Gefüge, auf das emotionale Gefüge und letztendlich auch auf die Leistungsfähigkeit und Vitalität insgesamt wirklich beschreiben. Ich habe diese Woche schon einen Vortrag gehalten, habe ich genannt Interozeption. Interozeption ist die innere Wahrnehmung, aber auch die innere Veränderung. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich eine Verstimmung habe, eine depressive Verstimmung habe, dann habe ich eine bestimmte Körperhaltung, da reagiert Muskulatur drauf. Wir tragen die Ängste auf den Schultern. Wir tragen die Sorgen mit uns herum, und das bildet sich immer auch in der Haltung, in der muskulären Situation ab. Dann erkennt man schon, Muskulatur reagiert offensichtlich aufgrund der engen Verbindung mit unserer mentalen Verfassung in dem Moment. Das geht aber umgekehrt. Das heißt, ich kann die Muskulatur nutzen, um interozeptiv Informationen in unsere mentale Denkfabrik zu schicken, die das Stimmungsbild völlig verändern. Obgleich ich vielleicht sage, boah, bin ich heute wieder schlecht drauf, wenn dann meine Muskulatur anders denkt, anders handelt, nämlich positiv, jubelnd, offen, geschmeidig, glücklich, habe ich sofort eine ganz andere Information auch auf meine emotionale Situation. Und das nutzen wir zu wenig, auch in dem Abbild der Gesellschaft. Wir reden so viel über mentale Gesundheit, mentale Einschränkung, und dann versucht man, vielleicht berechtigterweise auch, manchmal über Veränderung des Stressfaktors, über Veränderung von. Nutzen wir doch besser die Muskulatur, um letztendlich auch eine Antwort zu finden auf das, was wir gerade da draußen finden, nämlich einen massiven Anstieg der psychischen Probleme. Und wenn wir da eben anders handeln würden und die Muskulatur auch hier in der Kommunikation anders darstellen würden, als eines der emotionalsten Organe unseres Daseins, dann hätten wir schon viel gewonnen. Wir dürfen sie nicht nur reduzieren auf Kraft und Volumen.
Ich freue mich, dass du das sagst. Haben wir nämlich 2-3 Podcast-Folgen vorher einen ganzen Podcast drüber gemacht. Also mentale Gesundheit und Training. Und du läufst bei mir da mega. Habe ich ja übrigens heute bei deinem Team auch drüber gesprochen in der Five-Schulung. Also freut mich sehr, dass du es auch so siehst. Kann ich 100% bestätigen. Ich würde gern so langsam Richtung Ende kommen, aber ich würde gern noch eine Frage an euch beide stellen. Und zwar für die Zuhörer draußen, wenn ihr nur einen einzigen Tipp geben dürftet für Training, Gesundheit. Was wäre so der wichtigste Tipp, den du Leuten mitgeben würdest, Ingo? Und du darfst auch gleich, Mario. Darfst noch ein bisschen nachdenken, solange der Ingo antwortet.
Danke.
Wir brauchen etwa, um wirklich eine Gesundheit herzustellen, im aktuellen Leben und damit auch Wohlbefinden herzustellen, etwa eine Stunde körperliche Aktivität pro Tag. Und die sollte einen bestimmten Reiz überschreiten. Viele sprechen von intensiv, halte ich aber für vielleicht zu intensiv. Aber wir brauchen circa 60 Minuten körperliche Stimuli jeden Tag. Und das sollte jeder selber für sich realisieren. Und dabei heißt, reicht nicht einfach körperliche Aktivität im Sinne der Bewegung aus, sondern es braucht einen Trainingsreiz, der letztendlich dazu führt, wie Mario immer so schön sagt, dass ich einen erhöhten Sauerstoffumsatz habe, der sich prägt in einer erhöhten Atemfrequenz, einer erhöhten Herzfrequenz. Und das würde ich mir wünschen, dass alle Menschen das in irgendeiner Form realisieren. Genau wie ein Auto, es muss ab und zu auf die Autobahn.
Sehr schön.
Mein Tipp ist ganz einfach, ohne Gewichte wird es nicht gehen.
Das ist kurz. Ich wundere mich, dass er so wenig zu sagen hat.
Ja, wer hat da sonst genug gequatscht?
Ja, da hast du recht.
Also wenn ihr auf meine mentale Gesundheit ein bisschen mehr Rücksicht nehmen würdet, wäre es schon schön.
Wir mobben dich gerade.
Ja, das ist Mobbing. Ja.
Das macht ihr, macht
es aber nicht. Aber ich habe heute von einem Teammitglied von dir gelernt, Mobbing geht erst ab 7 Leuten los. Alles unter 7 gilt nicht. Weil wir sind ja nur zu zweit gegen einen, das gilt noch nicht als Mobbing, habe ich gelernt heute.
Dann gilt es wahrscheinlich auch nicht als Körperverletzung. Wenn ich mich räche.
Also, hier ist die Tür, Ingo, wir müssen uns beeilen gleich.
Ja, zum Glück kann ich schneller laufen als er.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Doch. Da habe ich auch schon gedacht. Da habe ich mich auch schon getäuscht bei dem.
Den schlage
ich
doch in Badelatschen.
Ja, weil der ist, da können wir mal eigentlich, das wäre mal ein interessantes Video, ne? Zwei gegeneinander rennen. Seid ihr nicht so sicher. Der Mario, der ist verdammt schnell. Beim Radfahren verdammt schnell.
Mein Squash-Partner unterschätzt mich auch immer.
Ja, ja. Das habe ich mir abgewöhnt, Ingo.
Wirklich?
Habe ich mir abgewöhnt. Das ist echt, wenn der Typ, wenn er noch so ein Wettkampfgedanke dazu kommt, der läuft nicht ganz rund. Das ist schon, schon ein bisschen speziell. Aber ich möchte mich bedanken bei euch für die wirklich tollen Inhalte. Und ich glaube, da kann man wieder ein bisschen was mitnehmen für alle, die zugehört haben. Und ich freue mich, wenn wir es mal wieder schaffen, vielleicht was aufzunehmen. Vielen Dank für deine Zeit, Ingo. Ich weiß, du bist immer sehr, sehr, sehr umtriebig und viel beschäftigt.
Alles gut, aber gerne habe ich es gemacht.
Danke auch dir, Mario. Bei dir weiß ich auch, dass du sehr umtriebig bist und mich auf Trab hältst, dass du mit dabei warst. Und vielen Dank, dass ihr wieder alle zugehört habt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so seht, was ihr so wichtig findet. Und reagiert mal ein bisschen auf das, was wir hier erzählen. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder treffen.
Ja, bis bald, ihr Lieben.
Danke.
Vielen Dank auch an dich,
gerne.
Wolf. Hat uns Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke. Danke.